mir hat mein Job keinen Spaß mehr gemacht. So der Job, der für alle nach außen hin voll der Traumjob ist, ne, im Studio sitzen, mit Artists rumhauen, eben nicht im Büro sitzen, und mich hat das überhaupt nicht mehr glücklich gemacht. Ich bin ein exekutionsbehinderter Visionär, was ein ziemlicher Fluch ist, weil ich kann Dinge einfach nicht fertig machen und Dinge, die ich verstehe, langweilen mich und das verhindert, dass ich in die Tiefe gehe. Da war ich in einer totalen Underdog-Position, weil die haben uns ausgelacht alle. So, was will der Honk aus Aachen? Heute haben wir, glaube ich, so viele Mitarbeiter wie die nächsten drei unter uns zusammen.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Alex, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Ich habe gelesen, du liest viel.
Ich lese viel und gerne, ja.
Du liest viel und gerne. Was ist denn so das letzte Buch, was dich so richtig geflasht hat?
Ich habe viele Bücher geflasht. Also im Non, ich lese hauptsächlich eher so Fachbücher und Businessbücher. Ich fange aber mit dem Non-Business-Bereich ein. Die Drei-Sonnen-Trilogie.
Okay, noch nie gehört. Was ist das?
Oh, von einem chinesischen Autor Chichin. Ich muss gucken, wie er heißt. Ist ein heißt Three Body Problem auf Englisch, oder das Drei Sonnen Problem ist ein Science Fiction Trilogie. Ganz großartig geschrieben, sehr sehr spannend, Fiktion und Wahrheit verwoben und nebenbei ein ganz tiefer Blick in 2000 Jahre chinesische Kultur.
Und Sachbücher?
Non-Fiction? Non-Fiction. Extreme Ownership von Jocko Willink. Mhm. Definitiv ein Buch, das mich extrem geflasht hat. Weil es mir am Anfang so unglaublich fern war. Das ist ein Buch, geschrieben von einem Ex-Navy SEAL, der mehr oder minder darüber schreibt, wie er in der Schlacht von Raqqa irgendwie sein SEAL-Team halblebendig nach Haus gebracht hat. Und das ist so sehr, sehr, sehr weit weg von meinem persönlichen Wertehorizont. Ich bin eher Ex-Punk und Zivi vom Lifestyle her. Und wenn man so mich immer fragt, ich spiele nie Polizist, ich will immer der Verbrecher sein. Und ich fand das aber unfassbar spannend, weil er so, naja, das Buch fängt an und du denkst so, Alter, das kannst du nicht reinziehen, so dieses ganze, wie viele Leute hat er abgeschossen und keine Ahnung was. Aber ich bin unglaublicher Freund, mich Situationen, die mir fremd sind, auszusetzen. Und hat mich irgendwie gezwungen, dieses Buch zu lesen, weil ich dachte, okay, komm, das ist ganz spannend. Und was er dann tut, ist, dass er so Battle Tactics auf Business Sachen appliziert. Mhm. Und er hat eben so eine Grundidee von Extreme Ownership nach dem Motto, ich bin's schuld und kein anderer. Und diese Idee, die ist unglaublich mächtig. Egal was an Scheiße läuft, egal mit wie viel Vollpfosten du in deinem Leben umgeben bist, so diese Extreme Ownership Idee bringt dich raus aus so einer Opferrolle immer in eine Doer-Rolle, weil nicht der andere, du bist nicht abhängig von dem anderen, der Scheiße baut, sondern du hast es entweder nicht verstanden, es ihm zu erklären, oder hättest es wissen können und hast es trotzdem gehen lassen. Und das ist eine ganz, ganz kräftige Idee, die mir im Business und im Leben sehr viel die Augen geöffnet hat.
Hm. Wir finden ja heute heraus, inwiefern dir das gelingt, diese Extreme Ownership für dein Leben zu übernehmen. Und auch dieses Gespräch möchte ich mit meinem Steckbrief beginnen. Dein Name?
Alex Jacobi, oder voll im Jan Alexander Jacobi steht im Ausweis.
Dein Alter?
44.
Deine Heimat?
Europa.
Deine Geschwister?
Bruder Emanuel.
Dein Vorbild?
Elon Musk, weil ich es unfassbar feiere, dass der Typ einfach nur zum Mars will.
Elon Musk, ich habe letztens in Folge 152 hat Philipp Haag, der interviewt wurde, als Vorbilder seinen Vater und seinen Geschäftspartner genannt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das finde ich eine super starke Kombination, seinen Vater und seinen Geschäftspartner an der Stelle zu nennen und nicht so ein klassisches, Zitat, nicht so ein klassisches Vorbild wie Elon Musk.
Ja, es ist mir manchmal auch unangenehm, aber irgendwie feiere ich das total, was der tut. Man muss sich ja, man braucht ja Vorbilder, zu denen man, ich glaube, die absolute Top-Level Unerreichbarkeit oder schwere Erreichbarkeit ist das, was mich an einem Vorbild sehr reizt.
Hm. Kennst du die Podcast-Interviews mit Joe Rogan und Elon Musk?
Ah, natürlich.
Okay, ja, dann spreche ich gerade definitiv mit einem echten Elon Musk-Fan. Weil ich finde, da merkt man richtig, da findet man richtig heraus, wie der tickt, der Typ.
Ja, also Fan ist jetzt auch übertrieben. Ich muss jetzt nicht hingehen und ein Autogramm von dem haben. Aber was ich einfach sehr, sehr, sehr cool finde, ist diese unglaublich straighte Geschichte zu sagen, okay, ich will zum Mars, ich brauche ein Auto, das ohne Verbrenner fährt. Ich muss da einen Tunnel bohren, ich muss da irgendwie hinkommen. Ich brauche eine Stromerzeugung und irgendwann muss ich die Menschen mit den Maschinen verbinden. Und das Lustige ist, dass das einfach alles zusammenpasst. Das ist so großartig.
Ja. Letzte Quizfrage bei Elon Musk. Wie heißt sein Kind? Wie heißt sein Sohn?
Ich kann es nicht aussprechen, dieser Weirdo-Name. Ja, er hat definitiv einen an der Waffel. Und ich verstehe auch nicht, wie man sein Kind so nennen kann.
Aber. Nee, ich auch nicht. Ich kann es mir auch definitiv nicht merken. Stellen wir uns vor, Alex, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, ich bin ja Genießer, gern essen gehen. Vielleicht würde ich einen total geilen Bourbon trinken. Wobei realistischerweise wäre ich wahrscheinlich, weil ich oft unterwegs bin, doch eher beim alkoholfreien Weizen, weil du kannst nicht jeden Tag reisen und dir jeden Tag einen Bourbon reinziehen. So, ist auf Dauer nicht geil. Das heißt, je nachdem wahrscheinlich wäre es eher das alkoholfreie Weizen.
Stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Bar.
Ja.
Und würde möglicherweise einen Ingwertee trinken. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, würden uns unterhalten und würden versuchen, den Namen des Kindes von Elon Musk auszusprechen. Mhm. Ich würde dich da mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch Alex, bist ja super netter Typ hier. Was machst du denn so beruflich?
Was mache ich beruflich? Ich mache Audiokommunikation und Audiokommunikation auf ganz viele verschiedene Ebenen. Ich kombiniere Liebe und Daten, weil mich treibt total an und ich bin total interessiert an dem kreativen Cyborg. Mhm. Und den baue ich. Also ich bastel an der Symbiose von Menschen und Maschinen auf dem Fachgebiet Audio.
Wenn ich das richtig gelesen habe, manifestiert sich das in drei Firmen?
Im Moment ja.
Und was sind das so für Kunden, mit denen ihr da arbeitet?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben drei Firmen. Ne? Die erste ist Wunder Voices. Das ist vom Workflow und für den Kunden erstmal ein ganz normales Production Business. Ne? Also wo du eben vertonst in 50 Sprachen. Viel Konsumgüterhersteller. Also sehr viel Business-to-Consumer-Werbung. Weiß ich nicht, wir machen sowas wie die Podcasts für die Lufthansa. Alle möglichen Konsumgüterhersteller, Fernsehwerbung, Filme vertonen und all sowas. Aber da ist eben die Idee, da kommt ein Konzept rein und da kommt eine gut klingende Audiodatei raus und dazwischen ist ganz viel Technologie, das merkt aber keiner. Mhm. Und dann haben wir eine zweite Firma, Sonarbird, die ist im Prinzip eine Podcast-Produktionssoftware, die im Browser funktioniert, aber mit der Idee, dass wir diesen gesamten Workflow von ich rede in mein Mikrofon, bis es kommt aus deinem Spotify raus, komplett in einer App abbilden und du eben nichts anderes als ein USB-Mikro brauchst, um das zu machen. Und dann mit einem Fokus auf große Companies. Das heißt, ich interessiere mich total dafür, wie kann ich auch wieder in dieser Creative-Cyborg-Idee, wie kann ich zum Beispiel Zeitungsverlage enablen, dieses Wissen, was sie überall haben, so dieses lokale Wissen, in Audio zu transformieren, dass sie eben nicht anfangen, nur so Crime-Podcasts zu bauen, sondern mal anfangen, ihre echte Kernkompetenz, ne, gerade bei Lokalzeitungen, das, was so wirklich vor Ort passiert und wirklich jeden und nicht nur irgendwie den jungen Hipster, der sowieso weiß, wie man podcastet, mitzunehmen, sondern wirklich jeden mitzunehmen. Und das machen wir mit Sonarbird. Und wo wir eben, es ist die Creative Suite für Audioproduktion im Browser. Und was daran so irre spannend ist, wie wir da hingekommen sind. Wir haben nämlich irgendwann gemerkt, vor ein paar Jahren, dass ich dachte, wir sind total im Eimer. Ich habe angefangen, mich sehr viel mit KI zu beschäftigen und habe so eine Prediction gemacht, dass wir 2021 als Konkurrenten nicht irgendwelche Mitbewerber haben, sondern tatsächlich so Robo-Voices von Google und Amazon und so. Und dann haben wir damals wirklich die Idee gefasst, so, oh mein Gott, scheiße, wir werden abgeschafft, wir müssen jetzt irgendwas tun. Und dann war da tatsächlich der erste Schritt zu sagen, ja, wenn wir schon abgeschafft werden, dann sollten wir doch diejenigen sein, die Software schreiben. Dann schreiben wir die Software selber, die uns abschafft. Und dann haben wir wirklich angefangen, 4-5 Jahre lang unser gesamtes Know-how in wilde APIs zu coden. Und daraus ist dann unter anderem Sonarbird entstanden auf der einen Seite, wo wir eben unsere gesamten Produktionsgeschichten automatisieren, soweit es geht, ganz neue Rollen für uns finden. Nämlich so, dass ich war ja auch mal Tonmeister früher, wo man eben früher wirklich selber geschnibbelt hat, ist man heute derjenige, der die Algorithmen tunet, die man schnibbelt. Und rausgekommen ist eine zweite Firma, und die heißt With Love and Data. Mhm. Und die, also im Prinzip dann die dritte jetzt, und die kümmert sich ganz einfach um die Digitalisierung von Bauchgefühl. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil als kreativer Mensch nutzt du dein Bauchgefühl. Und das ist auch total gut, weil das ist ein unglaublich geiler Prozessor und du kriegst so schnelle gute Antworten für komplexe Fragestellungen von deinem Bauchgefühl, dass du sie nie rational umsetzen könntest. Und wenn du kreativ bist und in einem Kreativberuf arbeitest, dann nutzt du ganz viel dein Bauchgefühl, um zu entscheiden, ob was gut oder schlecht ist. Mhm. Du hast nur ein Problem. An der Stelle, wo dein Bauchgefühl vorbei ist, kannst du nicht mehr arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin totaler Hafti-Fan. So, ich kann irgendein Commercial bauen, kann einen Beat von Hafti reinlegen, feier das Ding total ab und denk so, das ist geil, das ist echt, das rockt, das müssen wir machen. Und es gibt viele Menschen auf der Welt, die feiern den jetzt nicht ganz so sehr. Und meine ganze Freude und meine ganze Begeisterung dafür, die ist total für den Eimer. Und ich muss auf einmal mein Ratio einschalten und mir sagen, aber stopp mal, die mögen das doch nicht. Und in der Sekunde, wo ich das tue, verlasse ich die Tugend eines guten Kreativen. Weil ich auf einmal anfange, so rationales Reasoning zu betreiben, warum denn was gut ist, und auf einmal nicht mehr mit guten Entscheidungen, sondern mit Hypothesen arbeite. Und was mich total interessiert, ist zu lernen, wie andere Menschen emotional Dinge empfinden, das zu digitalisieren und dann meine Ideen nicht an meinem Bauchgefühl, sondern an diesem mit dem Bauchgefühl der anderen trainierten Algorithmus zu schärfen. Mhm. Das ist eine unfassbar spannende Geschichte.
Ja, ich merke schon, wenn wir da so in der Bar sitzen, dann vor allem jetzt aus der Rolle des Podcasters, hätte ich da zahlreiche Rückfragen, wie das genau funktioniert. Aber stellen wir uns vor, auf der anderen Seite der Bar würde Jay-Z in den Raum kommen.
Oh mein Gott, dann wäre ich wie ein Fanboy und wüsste nicht mehr, würde ich quietschen, glaube ich.
Was würdest du, also Jay-Z setzt sich an die Bar, bestellt einen Drink und du würdest dich dazu entscheiden, ihn anzusprechen. Was würdest du ihn fragen?
Ich glaube, ich würde vor Ehrfurcht sitzen und irgendeinen Scheiß stammeln. Ganz ehrlich, ich bin so ein großer Jay-Z. Was würde ich ihn fragen? Ich glaube, ich würde einen Schwank aus seinem Leben hören wollen. Vielleicht habe ich so ein tolles Bild von ihm, dass ich wahrscheinlich total enttäuscht wäre nach dem Gespräch, weil der auch nur ein ganz normaler Mensch ist. Aber es ist definitiv eins meiner ganz großen Idole. Weil ich ihn einfach, als Musiker schätze ich ihn unfassbar, als Unternehmer mindestens genauso unfassbar. Und der ist für mich ein ganz, 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 ganz großer Künstler. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich wäre ich in einem wirklich ziemlich peinlichen Fanboy-Mode.
Wie viel Jay-Z steckte denn in dem 7-jährigen Alex?
Lustigerweise Jay-Z, wie viel, gar nichts. Ich glaube, ich komme aus einer völlig anderen Ecke und ich komme aus einem, in dem, wie viel Jay-Z steckte mir drin? Der Entrepreneur steckte schon drin. Und vielleicht ein bisschen die Liebe für die Kunst, aber ich möchte mich weder als Entrepreneur noch als Künstler mit Jay-Z vergleichen. Weil da habe ich noch, vielleicht komme ich noch hin, aber das ist noch ein Stück zu tun. Wie viel steckte mir drin? Also, ich komme aus einem ganz spannenden Haushalt. Das ist echt. Ich komme aus einem absoluten Bildungsbürgerhaushalt. Und bei uns zu Hause ging es nur um Kultur, Bildung, Weltoffenheit. Ich habe als Kind ein Hanukkah-Fest gefeiert. Wir haben japanische Teezeremonien gemacht. Meine Eltern hatten so viele Freunde aus der ganzen Welt. Mein Vater, ich bin der einzige nicht promovierte Mensch meiner Familie. Ich bin komplett von Wissenschaftlern umgeben. Und meine Mutter ist eben ein unglaublich empathischer, weltoffener, neugieriger Mensch. Mein Vater ist ein richtig straighter Scientist und aber beide, alle kunstbegeistert. Aber musikalisch extrem konservativ auch. Und völlige Unstyler, meine Eltern. Ich bin da wirklich in so einer ganz verrückten Blase aufgewachsen, wo die Währung Bildung war. Ja, wo es hieß so, ich weiß noch, der Diss früher, wenn ich mich scheiße benommen habe, war, wir sind hier nicht auf dem Fußballplatz. So, das war die Zurechtweisung von meinen Eltern, wenn ich mich nicht sauber benommen habe. was natürlich dazu geführt hat, dass ich der größte Prollassi wurde als Teen, den du dir vorstellen kannst. Ja, aber ich habe ganz tolle Sachen von meinen Eltern mitbekommen, nämlich so Positive Science Thinking, Weltoffenheit und unglaubliche Neugier, dass du alles kannst, worauf du Bock hast. Und eine tierische Unterstützung. Also ich habe ganz viel Musikunterricht bekommen. Ja, ich wurde schon echt gut supportet und ich habe irgendwie ein sehr geiles Set mitbekommen und ich musste, glaube ich, sehr viel, was Jay-Z sich erkämpfen musste, musste ich mir nicht erkämpfen, sondern es war da. Mhm. So, deshalb fällt mir der Vergleich sehr schwer.
Wenn ich, das ist auch in Ordnung, wenn ich deinen besten Schulkumpel damals gefragt hätte, so zum Zeitpunkt kurz vor Schulabschluss, sag mal, hier der Alex, was wird aus dem mal werden? Was hätte der mir geantwortet?
Der hätte dir geantwortet, dass ich Tonmeister und Musikproduzent wäre. Das steht auch in meinem Abi. In meinem Abi-Ding steht drin, und wenn du später mal an deinem 128-Kanal-Mischpult rummischt, kommen wir dich besuchen. Also da war relativ klar, dass ich Musikproduzent werde, was ich ja dann auch erstmal geworden bin.
Ja, erzähl gerne, wie das gekommen ist, weil du hast ja eine Entscheidung getroffen, die ich für das Alter, wenn ich mich jetzt so erinnere, so 18, 19, da so eine Entscheidung zu treffen, finde ich schon bemerkenswert. Du hast auf ein Studium verzichtet, trotz der familiären Prägung, und hast gesagt, bitte finanziert mir mein Tonstudio.
Ja, wieso habe ich das gemacht? Ich habe so ein Motto. Das heißt, die anderen haben auch keine Ahnung. Und das konnte ich früher vielleicht nicht so verbalisieren, aber das war irgendwie schon immer da. Und was war da? Was war die Sache? Also ich habe, seitdem ich 5 bin, Klavier gespielt. Ich habe nebenbei mich immer unfassbar für Technik interessiert und mein ganzes Leben, seitdem ich denken kann, laufe ich durch so einen Doppelding, wo mich Kreativität tierisch interessiert und wo mich Technik tierisch interessiert und es noch mehr interessiert, wie das zusammenkommt. So, ich habe mit 5 oder 6 habe ich angefangen, mein Catcar zu modifizieren, damit ich meinen Bruder irgendwie hinten mit drauf schieben kann, und habe da irgendwelche wilden Sachen gebaut. Ich habe dann angefangen mit weiß ich nicht, 12 am Sperrmüll mit meinem Bruder alte Fernseher zu sammeln, da die Transistoren, Widerstände und Kondensatoren auszulöten und mir daraus neue Geräte gebaut. So, das fand ich total geil. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ich habe dann ganz viel Klavier gespielt, habe dann irgendwann keinen Bock mehr aufs klassische Klavier gehabt und war dann, da war ich so als früher Teenie, so, ich war so Sex Pistols, Led Zeppelin und Deep Purple Fan, was völlig dated war schon damals, ne? Also so in den frühen 90ern. Aber fand ich geil, und dann habe ich auf dem Klavier immer mit so Barré-Griffen versucht, so krass zu klingen wie John Lord, und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich, weiß ich nicht mehr, habe ich mir so selber Verzerrer und so ein Kram gebaut, ein Keyboard gekauft und habe dann echt angefangen, eine Band zu haben, Musik zu machen, und habe da zum ersten Mal auch so ein bisschen mein Entrepreneurship-Ding rausgekriegt, weil ich habe dann Festivals organisiert, ich habe geguckt, dass wir ein bisschen Kohle auf den Festivals verdienen, damit wir auch irgendwie unsere Demo-Tapes finanzieren können, die wir dann schön auf dem Schulhof vertickt haben, wie man das so macht. Und das ging dann immer weiter, und dann hatte ich wiederum extremes Glück, auch durch meine Herkunft und den Haushalt meiner Eltern, weil mein Vater hat so als Hobby immer auf Vernissagen so Öffnungsreden gehalten. Und deshalb war der mit sehr vielen Künstlern so connected. Und einer dieser Künstler war bei uns irgendwie zum Abendessen und meinte so, ja, hör mal, ich kenne jemanden, du willst Musik machen? Ich gebe dir mal den Money. Würselner, Manfred Leuchter, mein erster großer Mentor. Seines Zeichens Produzent von Reinhard May. Mhm. Selber ganz, ganz großer Musiker von Weltrang, wirklich. Und der hat ein Studio hier in Aachen gehabt, und da hat Peter Hodiamond, hieß er, der Künstler, da hat er uns connected, und dann habe ich so mit 15, 16 beim Manni im Tonstudio so ein klassisches 2-wöchiges Schülerpraktikum gemacht. Fand das total geil und habe dann mit den Jungs immer Kontakt gehalten. Und nach dem Abi habe ich mir gesagt, okay, ich habe zwei potenzielle Paths. Der eine war Physik studieren, weil mich das tierisch interessiert hat. Und der andere war irgendwie nächster Dr. Dre werden und mal gucken, dass du im Tonstudio landest. Und dann bin ich einfach zu Manni gegangen und habe gesagt, Manni, ich habe jetzt Abi, was ist jetzt? Also ich habe jetzt Zeit. Und meinte, ja, komm vorbei. Und bin ich vorbeigekommen. Und dann haben die mir so eine kleine Ecke eingerichtet. Einfach so. Ich habe auch nicht gearbeitet oder so. Ne? Also ich hatte jetzt keinen Arbeitsvertrag, sondern bin einfach rein. Habe so eine kleine Ecke zum Basteln bekommen. Und Manni hat mich so richtig gementort. Und irgendwann war mir völlig klar, ich will das machen. Und das war so ein bisschen wahrscheinlich auch Naivität drin. Aber ich fand das Ich fand das super mit Manni. Ich habe gemerkt, also Manni hat mich unglaublich gefördert. Wir verstehen uns heute noch total gut und haben auch noch regelmäßig Kontakt. Und irgendwann war mir völlig klar, das von dem kann ich richtig was lernen. Ne? Mhm. Weil der ist ja auch hier in Aachen, der war hier in Aachen der einzige Mensch, Champions League Mensch in diesem Job, den es gab, weil das ist totale Diaspora hier. So was Kunst- und Musikszene angeht. Da, hier geht gar nichts. Also es gab Leute, es gab seinen Kompagnon, war Gitarrist, Manfred Holländer hieß der, und es gab Ina Deta hier. Und ja, und das war aber dieselbe Clique so. Naja, und dann bin ich eben in diese Clique gerutscht und habe irgendwann gemerkt, hey, ich will das wirklich machen. Und habe gemerkt, dass ich beim unfassbar viel von Manni lernen kann und habe einfach für mich entschieden, dass ich von Manni viel lerne, viel mehr lerne als von so einer blöden Uni. Wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwelche, hätte ich wieder ein halbes Jahr lang klassisch Klavier lernen müssen, und die einzige Uni, die mich so ein bisschen interessiert hätte, wäre Berkeley gewesen. Das ist so, war so damals die Musikuni per se. Da habe ich aber auch für mich gemerkt, dass ich da wahrscheinlich nicht gut genug als Instrumentalist war. Mhm. Also ich bin kein Keyboarder und Pianist von Weltrang, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ich kann schon spielen und ich habe auch viel gespielt und ich habe auch in Bands gespielt und ich habe auch, wie gesagt, ich habe mein Geld damit verdient zu produzieren. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der total geskillt auf dem Instrument ist, sondern ich war schon immer der Tech. Ich habe immer schon Computer, Sequenzer, alles Mögliche gemeinsam verwendet. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, hört mal, da kam wieder der Entrepreneur raus. mein Bruder Lito ist ein Spitzname. Der Lito, der studiert. Wisst ihr, was euch das kosten wird? Habt ihr das vorgerechnet, wie viel das kosten würde, wenn der irgendwie der hat auch Physik studiert, sein Physikstudium bis zur Promotion macht? Und dann gesagt, pass auf, ich habe einen guten Deal für euch. Ich weiß, dass ich das machen will. Ich weiß, dass ich das auch hier bei Manni machen will, aber ich will das ein bisschen selbstständig machen. Ich will unabhängig sein. Ich will nicht von irgendwem abhängig sein und ich will jetzt mein eigenes Equipment. Und dann habe ich mir geguckt, was ich brauche, und das waren glaube ich 35.000 Mark. Ich habe dann einen Apple 9600 für 20.000 Mark gekauft und dann noch so ein paar Synthesizer und Sampler, und dann habe ich meinen Vater ein Vierteljahr lang belabern. Aber der hat das ernst genommen, weil ich hatte das Riesenglück, dass sein Vater ein sehr, sehr, sehr umtriebiger Kunstmäzen war und Musikmäzen war. Und wirklich so Leute wie Paul Badurosko-Koda und Alfred Brendel, das sind so die ganz, ganz, ganz Großen später in der Klassikszene geworden. So Alfred Brendel ist nach wie, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, aber wenn er noch lebt, ist er einer der wichtigsten Pianisten, die leben. Und so aus dem Background komme ich, und deshalb sage ich, ich habe so unfassbar Glück gehabt, dass meine Eltern in Kunst und Kultur exakt denselben Wert wie in Wissenschaft gesehen haben und mich deshalb da total supportet haben. Und als sie gemerkt haben, der meint das echt ernst und den kriegen wir sowieso nie an die Uni, dann hieß es, okay, alles klar, hier ist es, mach. Viel Glück, aber komm nie wieder und will einen Cent Kohle von mir.
Hm. Du hast eben das so gegenübergestellt. Auf der einen Seite dein Interesse oder diese Leidenschaft für Kreativität und auf der anderen Seite diese Technikaffinität.
Ja.
Inwiefern sind das zwei unterschiedliche Dinge? Weil für mich ist das, ich kann das gar nicht getrennt sehen, Technik und Kreativität.
Ja, das ist eine gute Frage. Für mich ist das auch nicht, also sagen wir mal so, es gibt noch was anderes. Du hast Emotionalität und Rationalität, so System One und System Two Thinking. Der Prozess in der Physik und der Prozess in Elektronik und der Prozess im Tonstudio ist ein total rationaler. Du hast einen Signalfluss, du hast ein Mikrofon. Und in der Kunst hast du eben irrationale Prozesse.
Mhm.
So, und es ist sehr viel, irrationale Prozesse sind ja sehr oft unterbewusste System, Entschuldigung, und unterbewusste System-One-Prozesse, und rationale Prozesse sind eben sehr häufig logische Prozesse. Und der Punkt, wo das zusammenkommt, das ist immer das, was mich so interessiert hat. So, ich versuche mal zu erzählen, ich bin ein exekutionsbehinderter Visionär. Was ein ziemlicher Fluch ist, weil ich kann Dinge einfach nicht fertig machen, und Dinge, die ich verstehe, langweilen mich, und das verhindert, dass ich in die Tiefe gehe. So, und das heißt, ich bin also weder ein besonders geiler Pianist oder Keyboarder geworden, noch bin ich der beste Tonmeister der Welt geworden. Ich habe aber ein Talent entwickelt an diesem Interface, wo die beiden zusammentreffen, die Sachen, da richtig gut zu sein.
Mhm.
So, ich kann Dinge gut miteinander verbinden.
Auf den exekutionsbehinderten Visionär komme ich definitiv noch zu sprechen. Das ist mir nämlich in der Vorbereitung schon aufgefallen, diese Formulierung. da lohnt es sich länger drauf rumzukauen. Du hast dann gestartet, hast angefangen, Musik zu produzieren, und ich vermute mal auch die volle Bandbreite. Ich glaube nicht, dass man da dann irgendwie so die Auswahl hat, ich produziere nur dieses Musikgenre und nichts anderes, ne, sondern alles. Nee. Und du wirst auch mit vielen unterschiedlichen Künstlern zusammengearbeitet haben. Reinhard May ist eben gefallen als Name. Bei welcher Zusammenarbeit mit welchem Künstler oder welcher Künstlerin, wenn du das so Revue passieren lässt, die vielleicht alle auch in ihrer Welt sehr erfolgreich waren, bei welchem dieser Künstler oder dieser Künstlerin hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
Oh, keine Ahnung. Das ist schwer zu beantworten, weil die Arbeit im Studio und die Arbeit, wenn du in so einem Team mit so einem Künstler machst, ist so total anders. Na, also die Außenwahrnehmung, wie Künstler sind und wie sich Künstler geben und die Arbeit von innen ist extrem unterschiedlich. Das heißt, ich habe so gemerkt, je bekannter und größer die Künstler waren, umso entspannter war die Arbeit. So, das Einzige, was wirklich, wirklich anstrengend war, waren so die Möchtegern-Sternchen, die einen auf dicke Hose gemacht haben und die nicht verstanden haben, dass man den Terror aus dem Studio außerhalb macht, wenn die Presse da ist und nicht drin, wenn alle weg sind. Während wirklich das Gros der Leute und der richtig geilen Leute ganz normale, ganz harte Handwerker sind. Was habe ich gelernt? Also ich kann zum Beispiel sagen, was ich vom Reinhard gelernt habe, ist, dass erst die Kombination aus seinem Genie und seiner ganzen Kreativität und seiner einmaligen Art und Weise, Geschichten zu erzählen, erst funktioniert, wenn du es kombinierst mit einer ganz starken Handwerkerdisziplin. Also der Reinhard ist jemand, der wirklich knallhart sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt mal ein paar Lieder und dann schreibt er die Texte und dann wartet er so lange, bis die Texte fertig sind. Und dann fängt er an, die Musik zu schreiben und dann kommt er ins Studio. Und wir haben dann tatsächlich auch relativ früh digital produziert. Das heißt, wir sind mal ganz früh immer in die ganz fetten Studios gefahren und irgendwann hatten wir da alle keinen Bock mehr drauf. Und dann haben wir in einer Wohnung im Aachener Ostviertel diese Platten produziert, nämlich da, wo Manfred damals gewohnt hat. In seinem Wohnzimmer habe ich gesessen mit einem Studio 2 und er hatte dann ein kleines Studiozimmer. Und Reinhard kam dann morgens rein und 8:55 wurde aufgenommen. Aber wir haben in einer ganz normalen Wohnung produziert und es war total lustig. Und mehr oder minder haben wir da ganz lange einfach zu dritt in dieser Wohnung abgehottet und jeder hat seinen Job gemacht. Und was ich da eben extrem gesehen habe, Reinhard hat sich genauso hingesetzt, unfassbar diszipliniert und einfach seinen Job gemacht. Hm. Und nicht irgendwie einer auf dicke Hose und ich bin der Künstler, bring mir mal einen Kaffee. So gar nicht, sondern wirklich einfach seinen Job gemacht, alle respektiert. Und ja, was habe ich gelernt? Es gab eine Szene, wir sind dann immer die letzten Wochen immer in große Studios gefahren, so nach Berlin zum Beispiel. Und der ist ja schon wirklich prominent. Und dann hast du oft so Tage, wo die Presse kommt und das sind für uns waren das immer sehr, sehr anstrengende Wochen, weil so wenn der Sack zugeht für eine Platte und du weißt ganz genau, das Ding ist in 6 Wochen auf Platz 1 in den Charts und es wird von echt vielen Leuten gehört, dann willst du echt keine Scheiße bauen. Erst recht nicht, wenn du so jung und ambitioniert bist wie ich. Ne, ich war dann der Tonmeister und musste eben gucken, dass das gut klingt. Und wir haben tierisch lang auch gearbeitet. Und dann gehst du Mittagessen und denkst so, okay, ich brauche jetzt eine Stunde Ruhe. Und dann kommen da Leute nach Leute an und gehen dir auf den Keks und er war derjenige, der mal sagte, hey, das ist deren Recht. Die zahlen unsere Rechnung, das sind unsere Kunden, Leute. Und das fand ich ganz cool zu sehen, wie er eben auch seine Fans und Kunden extrem respektiert hat. Mhm. Und da nie einen auf, Das habe ich gelernt, also locker bleiben und am Boden bleiben. Also jetzt nicht, dass ich einen Grund hätte, irgendwie tierisch auszurasten, aber das war auf jeden Fall ein Learning fürs Leben zu lernen, okay, erstmal locker bleiben.
Erstmal locker bleiben. Also wir können festhalten, dass Reinhard May kein exekutionsbehinderter Visionär ist.
Aber nein, gar nicht. Reinhard ist tatsächlich ein Universalgenie an der Stelle.
Kennst du den Film Blow mit Johnny Depp? Nein?
Nee. Oh, ich bin total schlecht in sowas. Vielleicht habe ich ihn gesehen, keine Ahnung.
Der Drogenfilm, wo Johnny Depp den George Young spielt, der so in der in Amerika als das Kokain aus dem Süden importiert wurde. Er war so der große Dealer. Noch nie gesehen. Mit Penelope Cruz.
Nee, ich glaube nicht. Nee? Ich bin so sehr avid Netflix-Gucker. Aber eher so mal nach einer stressigen Woche einfach 4-5 Stunden Hirn wegdröhnen.
Ja, der Film ist schon was 2004, glaube ich, oder so ist der Film, glaube ich.
Nee, Nee? Okay. Habe ich nicht gesehen. Ich bin, ja, okay. ich bin so so ungebildet, was Film, was Filmografie angeht.
Das ist gar nicht schlimm. Worauf ich hinaus möchte, ist, in der Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir eine Aussage von dir aufgefallen. Und das hat mich an den Film erinnert. Also in dem Film George Young, das ist halt so der aufstrebendste Drogendealer und wird stinkreich, hat so viel Geld, also es ist so ein bisschen so Pablo Escobar in Amerika gewesen, ja, wusste überhaupt nicht mal wohin mit dem ganzen Geld und landet letztendlich natürlich im Knast, verliert alles, verliert Frau, Tochter hat, will keinen Kontakt mehr mit ihm und so weiter und so fort. Und der Film endet und also ein großartiger Film so vom schauspielerischen her, weil Johnny Depp da auf Hochleistung ist. Und er sagt ganz am Ende etwas, einer der letzten Sätze in diesem Film. Er sagt, ich übersetze es kurz, mein Ehrgeiz hat mein Talent über far exceeded. Wie sagt man das?
Ja, übertroffen.
Übertroffen.
Ja, willkommen in meinem Leben.
So, genau.
Zumindest in meinem alten.
So, und genau, das habe ich, also ich habe mich auf dich vorbereitet und da musste ich irgendwie in diesen Film denken, weil diese Aussage von George Young oder Johnny Depp, die ist bei mir auch hängen geblieben, so diese Angst, die ich auch manchmal mit mir rumtrage, so entspricht mein Ehrgeiz überhaupt meinem Talent? Und du gehst damit sehr offen um und sagst quasi, dass das bei dir der Fall war, ne? Wenn ich das richtig
erinnere. Total.
Vielleicht kannst du uns das einmal erläutern, wie viel Johnny Depp da in deiner Biografie drin steckt.
Also, was eben passierte, ist, dass ich da reingerutscht bin und da unfassbar Bock drauf hatte und da auch fairly erfolgreich war. Also ich habe 250 Platten produziert, ich konnte relativ schnell davon leben und ich konnte immer davon leben. Also ich war mal besser, mal schlechter, ne? Klar, in so einem Ding. Aber im Prinzip konnte ich immer davon leben und ich habe das als Job gemacht und nach außen hin lief das auch ganz geil, aber nach innen rein habe ich irgendwann gemerkt, so, ah, fuck, kriegst du das nicht so hin, wie du willst. So, meine Tracks klangen nie so geil, wie ich wollte und ich hatte irgendwie das klare Ziel, dass ich einen Grammy will oder irgendwie sowas und ich musste mir irgendwann eingestehen, dass ich da nicht hinkomme und das hat mich tierisch frustriert. Aber das Schlimme und das Frustrierende daran war, dass ich das nicht wirklich gemerkt habe. Sondern das war so ein ganz, ganz, ganz schleichender Prozess. Ne? Ich habe da immer mehr gemacht und ich habe da immer mehr getan. Und wie gesagt, ich hab mit Ehrgeiz und Kommunikation vieles wettgemacht, was ich dann vielleicht fachlich nicht so, ich war nicht total schlecht. Ich weiß, ich war so zweite Bundesliga, Mitte zweite Bundesliga, wie so ein Fußballspieler, stuck, mit keiner Chance auf die erste. Zero Chance, aber irgendwie so genug drauf, um in der zweiten rumzudaddeln. So, aber das war nichts, was ich wollte. Und dann habe ich eben irgendwann immer mehr gemerkt, dass ich da keinen Spaß mehr dran habe und dass ich immer frustrierter wurde und dass ich jeden Abend nach Hause kam und merkte, fuck, das klingt schon, also mir hat mein Job keinen Spaß mehr gemacht. So der Job, der für alle nach außen hin voll der Traumjob ist, ne, im Studio sitzen, mit Artists rumhauen, eben nicht im Büro sitzen und mich hat das überhaupt nicht mehr glücklich gemacht. Und da habe ich irgendwann die Entscheidung mehr oder minder getroffen, was auch nicht so ein Tag war, sondern habe mich dann irgendwie umorientiert, habe dann gemerkt, so, ich habe auch keinen Bock mehr auf Musik produzieren, weil es ist eben, was du gesagt hast, wenn du Musik produzierst, produzierst du ja nicht deine eigene.
Ja.
So, sondern du produzierst die Sachen, die zahlen. Und ich hatte mit tollen Leuten zusammengearbeitet. Und das Verrückte ist, wenn du mit wirklich guten Leuten zusammenarbeitest, ist es auch ziemlich Wurst, was du produzierst. Also dann ist ja das, weißt du, der Arzt, da bist du wie so ein Arzt. So, der freut sich auch an einer übelriechenden Krankheit. Dem ist völlig egal, ob der Typ jetzt Manager ist, der die hat oder so, ne? Sondern da ist so die fachliche Freude da. So, die hast du als Tonmeister auch, die fachliche Freude. Und ich meine, und ich weiß nicht, solange man da irgendwie keinen Andrea Bergschlager machen muss, ist das ein erträglicher Job, der auch Spaß machen kann. Aber irgendwann war die Luft, da war einfach die Luft raus und die ganze Motivation war weg und der ganze enthusiastische Alex, der voll losgeht und die Sachen feiert, war weg. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mich umzuorientieren und hab mich so ein bisschen vom Musikbusiness getrennt, weil es noch so eine andere Sache gab. Du arbeitest einfach, wenn du Musik machst, immer an der Kante. Ne, du arbeitest immer an einem Punkt, wo du 3-4 Monate an einem Album, an der Platte arbeitest. Die Leute haben alle viel zu große Ideen und viel zu wenig Geld. Und die meisten CDs und Platten sind nach 2-3 Wochen richtig geil und werden dann nochmal 2 Monate richtig tot produziert, bis sie, mhm, bis sie irgendwie belangloser Quatsch werden. Und das ist so oft passiert und das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und ich wollte auch mal wieder schnelle Erfolgserlebnisse haben. Ja, und dann bin ich ein bisschen in Richtung Werbung gegangen. Hatte ich auch gedacht, so komm, brauchst du keine 200 Spuren mehr, nimmst ein bisschen Sprache auf und sowas. Und ja, hab angefangen, Werbung zu produzieren.
Aber bevor es soweit kommt, musst du ja erstmal, musst du das ja erstmal aushalten, diese Erkenntnis. Okay,
ich habe das erst viel später, nee, pass auf, ich habe das erst viel später, das war keine Erkenntnis.
Okay.
Das war intuitiv und schleichend. Und ich kann mich heute noch an den Tag erinnern, wo ich gelernt habe, es zu benennen.
Erzähl von dem Tag.
Das war total crazy. Ich war mit einer alten Freundin von mir Mittagessen. Die ist Linguistin und auch psychologisch ziemlich fit. Und die zeigte mir so eine Art, kennst du Myers-Briggs-Test?
So 16personalities.com. Ja, noch nicht gemacht, aber ja.
Ja, pass auf, wir saßen beim Mittagessen und irgendwie gab die mir ihr Handy, sag hier, Alter, mach mal. So, dann musst du so 50 Fragen beantworten. Und ich habe das durchgelesen und ich dachte so, ey, was haben die mich hier mein Leben lang gestalkt? Das ist ja, ich meine, das ist ein bisschen wie ein Horoskop, ne?
Ja.
Aber es ist wirklich revealing. Und da sind mir so Dinge wie Schuppen von den Augen gefallen. Und da habe ich gemerkt, warum das damals mit der Musik nicht geklappt hat. Mir fehlt nämlich die Fähigkeit, so in die Tiefe zu gehen, mich so tief damit zu beschäftigen, dass ich zur Meisterschaft bringe. Und es war nicht so, es war einfach so, ich weiß nicht, ob es ein intuitives Aufgeben war, ich kann es dir nicht sagen, es war nicht so eine irrationale Entscheidung, ich mache nie wieder Musik, sondern es war einfach so ein, oh, irgendwie da keinen Bock drauf, mal gucken, wie das ist. Und das fing dann an, richtig Spaß zu machen, als ich auf einmal Mitarbeiter hatte. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht alles selber machen muss. Und das hat sich total falsch angefühlt. Also das kam mir wie unfassbar unehrliche Arbeit und Cheating vor. Mal abgesehen davon, dass ich lernen musste, von meinem Ehrgeiz loszulassen und darauf klarzukommen, dass Leute besser sind als ich.
Wie ist dir das gelungen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss ich einen bis heute unfassbar geschätzten Kollegen, der bis heute mit mir zusammenarbeitet, Jan, schöne Grüße an Filfi, Jan sagen, der das wirklich von mir übernommen hat. Und das ist ein ganz bemerkenswerter Mensch, der einfach mit einer unglaublich stoischen Ruhe, ich kenne keinen Menschen, der so viel Ruhe ausstrahlt und der das einfach stoisch mit Ruhe ertragen hat und der hat das einfach durchgezogen mit mir. Und da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar für. Und der hat mich einfach ertragen, glaube ich. So, und weil er ich weiß auch nicht warum. Also er ist heute 50 Mal besser, als ich es jemals hätte sein können, leitet mein ganzes Engineering-Team mit voller Leute, die besser sind als ich. Und ich glaube, er war zum ersten Mal derjenige, der mir auch gezeigt hat, wie geil das für mich ist, wenn jemand besser ist als ich. Aber ohne mich, ich glaube, er ist nie in eine Competition gegangen.
Mhm.
Also ich weiß nicht, er ist so, ja, es war ganz wichtig in meiner Entwicklung. Und es war wahrscheinlich nicht einfach für ihn, aber irgendwie hat das, wir müssen ihn mal fragen eigentlich. Irgendwie hat das gemacht. Und das Learning, das war super.
Ich stelle mir das schwierig vor. Also du kommst aus einem Haushalt, der sehr ambitioniert ist. Ja?
Ja, klar,
so. Total. Und jetzt stellst du irgendwann fest, auch wenn das habe ich verstanden, es ist schleichend und du stellst irgendwie fest, okay, nee, irgendwie, das müsste besser sein und ich bin da nicht gut genug für und Grammy kann ich mir sowieso in die Haare schmieren, das wird nichts mehr und Dr. Dre und Jay-Z auf Wiedersehen. Wie ist es dir gelungen, da quasi in eine andere Richtung zu fahren, ohne dass dein Selbstwert leidet.
Indem ich eine neue Aufgabe gefunden habe. Ich habe eine Gabe. Ich habe die Freude an Neuem. Und ich ziehe eine unglaubliche Freude und Energie aus Change-Prozessen. Und bin von einem unglaublichen Optimismus in Change-Prozessen erfüllt. Und das hat mir irre geholfen. Ich habe dann eine neue Aufgabe gefunden, die ich dann in der Sekunde viel spannender fand. Ich habe dann angefangen, ein Sales-Team aufzubauen. Und ich habe dann angefangen, wir haben dann angefangen, vor allem was ganz spannend war, wir haben dann angefangen, eine Web-Application zu bauen, was wirklich 2010 für ein Tonstudio irgendwie kein normaler Business-Move war, so, sondern schon wirklich, wirklich skurril. Ne? Aber ich habe dann damals gesehen, dass du hast dann eben Sprachaufnahmen gemacht, und ich habe dann irgendwann gedacht, das kann ja nicht sein, dass die irgendwie in einer Stunde so viel verdienen wie ich in der Woche. Something wrong about that. Und dann habe ich angefangen, diesen ganzen Markt zu studieren. Und habe gemerkt, dass ich dieses ganze Business Model, wie das funktioniere, total bescheuert finde. Und habe dann die anderen haben auch keine Ahnung, Mentalität rausgeholt und habe gesagt, Alter, ich mache das jetzt mal ganz anders. Ich zeig denen jetzt mal, wie das geht. Und das hat ein bisschen funktioniert. So, also was ich eben damals für mich gesehen habe, war, dass es so ein Business Model gab, wo sozusagen Studios immer Lieferanten eingekauft haben und die hatten immer so Abrechenmodelle, wo die sozusagen, weiß ich nicht, so 20% draufgeschlagen haben, das weitergegeben haben und waren natürlich super daran interessiert, dass sie möglichst mit teuren Lieferanten arbeiten. Und ich hatte so das Gefühl, dass das so überhaupt gar nicht im Einklang mit Kunden steht, die vielleicht nicht unbedingt immer die meiste Kohle ausgeben wollen. So, das heißt, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das Business Model nicht mehr, dass man so ein bisschen auf zwei Hochzeiten tanzt, weißt du, dass das Business Model eigentlich, oder ich muss kurz ausholen, ich bin unglaublich interessiert dran, Win-Win-Situationen zu stricken. Und ich fand es irgendwie sehr schwierig, Win-Win-Situationen zu stricken, wenn ich allen Parteien gleich verpflichtet bin. Wenn ich einerseits möglichst viel teuer einkaufe, um mehr zu verdienen, viel schlauer wäre doch, wenn ich versuche, für das Budget des Kunden die mit Abstand beste Lösung zu finden, an der ich am meisten verdiene und der Kunde trotzdem Spaß hat. Und das war die Idee hinter dieser Wundervoices-Geschichte. Da haben wir eben angefangen zu sagen, ach, weißt du was, dann lass uns mal lass uns doch mal sowas wie so ein Online-Shop, so ein Casting-Online-Shop bauen, mit der simplen Idee, boah, ist das geil, dann machen die Kunden die Arbeit, dann müssen wir die gar nicht immer raussuchen. Dann machen die das und dann zahlen die auch noch dafür, boah, ist das cool. Und dann habe ich wirklich zwei Kumpels gehabt, der eine hatte so ein Framework in PHP selber geschrieben, der andere war so ein Musiker und Designer. Und die meinten dann, ja komm, da bauen wir dir in 6 Wochen, ist kein Thema. Und das war dann ein halbes Jahr später, war dann diese Plattform fertig. Wir haben dann erst ein Backend gebaut und wir wussten alles gar nicht, was das ist, ne? Aber wir haben tatsächlich ein CRM-System gebaut. Und wir haben angefangen, das total digital zu denken, aber nicht, weil wir so digitalisiert und so hipster waren. Ich glaube, das Wort, wenn es das gab, es wurde damals nicht verwendet. Sondern da kam dann so ein bisschen mein Science-Background auch rein. Das war einfach der einzige Weg, wie ich mir vorstellen konnte, überhaupt dieses Problem zu lösen. Also das war jetzt auch nicht besonders kreativ und das war jetzt auch nicht besonders visionär oder so. Das war zumindest nicht visionär gemeint, sondern das war irgendwie so das Naheliegendste. Ja komm, scheiß doch, da müssen die Jungs halt eben coden. So, bevor ich den ganzen Scheiß machen muss. So, das war eher so von Faulheit getrieben. Und da passierte was total Krankes. Dann haben wir diese Webseite gebaut und dann erinnere ich mich noch, wo ich auch da schon zum Jan meinte, da ist mein Tonmeisterkollege da. So, Alter, das ist die zweite Anfrage diese Woche und wir haben noch nichts dafür getan. Das ist ja wie passives Einkommen. Natürlich nicht ganz so, ne? Aber, und das Ganze war zu einer Zeit, als du links für einen Euro kaufen konntest und das Sinn gemacht hat. Mhm. Ne? Und dann kam eben, und dann kam so richtig meine Competition, weil dann war das nächste Thema SEO, in das ich mich eingebaggelt habe. Und da habe ich gesagt, so Leute, jetzt werde ich einen SEO-Krieg mit euch gewinnen. Und ich war in einer super Situation. Ich fühle mich extrem wohl in Underdog-Position. Das ist mein absoluter Sweet Spot, ist, wenn ich Underdog bin. Dann performe ich total gut. Da war ich in einer totalen Underdog-Position, weil die haben uns ausgelacht alle. So, was will der Honk aus Aachen? Also heute haben wir, glaube ich, so viele Mitarbeiter wie die nächsten drei unter uns zusammen. Es ist eine sehr kleine Nische, ne? Jetzt muss man sagen, es klingt jetzt wie so Weltmarktführer. Ja. Das ist schon Nischen-Business. So Vertonung, ne? Aber, ja, und das war spannend. Und das war die nächste Aufgabe, die mich so richtig gereizt hat. Und dann kam, weiß ich nicht, dann war so ein Meilenstein. Dann haben wir den ersten Kollegen eingestellt, der nur Sales macht und nicht im Tonstudio arbeitet. Das war ein riesengroßer Meilenstein. Und auf einmal hatte ich so eine kleine Company. Das war total lustig.
Aber wie bist du Unternehmer geworden? Also ich kann mir...
Ich war es schon immer.
Okay, ja, aber so, ich sag mal jetzt mal auch formal, ne? So, das heißt, du hast dann formal deine Mitarbeiter, du stellst den ersten Vertriebler ein, so, das ist so, das manifestiert sich dann ja tatsächlich nicht nur so in unseren persönlichen Interessen, sondern auch in der Realität. Wie wird man Unternehmer, ohne Dinge umsetzen zu können? Also wenn du sagst, hör mal, ich bin exekutionsbehindert.
Ich habe ja nicht unfähig, ich habe gesagt behindert.
Aha. Ja gut, aber das ist ja schon eine starke Einschränkung.
Ja, wie wird man Unternehmer, indem man Dinge umsetzt? Ich kann schon Dinge umsetzen, ich kann sie nur nicht zu Ende bringen. Ich kann Dinge anschieben, aber sie aber nicht zu Ende bringen. Und ganz ehrlich, Unternehmer, das ist die Idealrolle eines Unternehmers. Problem erkennen, Problem verstehen, Problem delegieren. Und gerade so, wenn du sagst, okay, ich gründe ein Unternehmen, und gerade wenn du anfängst zu sagen, okay, und jetzt stelle ich mal jemand für Sales ein, dann kommt das dem exekutionsbehinderten Visionär unglaublich nahe, weil du guckst dir an, du siehst, okay, ich muss das gewinnen, ich muss das checken, ich muss das machen. Also so richtig reinbaggern will ich mich nicht, ich suche mir jetzt jemand, der das geil macht. Alles klar. Das habe ich mit dem SEO dann irgendwann so gemacht. Ich habe dann irgendwann eine SEO-Agentur einfach engagiert, als ich nicht mehr weiterkam. Im Vertrieb habe ich einen Vertriebler eingestellt, als ich nicht mehr weiterkam, und bin dann immer so weitergegangen. Und deshalb war das, weiß ich nicht, das war aber nie so eine bewusste Entscheidung. Mhm. Also ich habe mich nie hingestellt und gesagt, ich bin ab heute Unternehmer. So, sondern ich war schon immer Unternehmer. Aber nie, weil ich irgendwie Bock auf Kohle oder so hatte, das ist mir relativ egal, sondern weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich für die Realisierung meiner Ideen Ressourcen brauche. Und das ist das, was mich bis heute antreibt. Ich brauche Ressourcen für Ideen.
Jetzt hört man aber auch von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern so dieses Thema, okay, dann dieser Schritt zu den ersten Mitarbeitern führt dazu, dass du als Unternehmerperson plötzlich ganz viel so zwischenmenschlichen Krams zu erledigen hast. Also, ne, Mitarbeiterin kündigt, weil Freund hat sich von ihr getrennt, bei dem anderen ist die Katze gestorben, und da könnte ich mir dann vorstellen, bei dir, also wie war das bei dir, als du dann mit solchen Themen, ich gehe mal davon aus, dass das auch der Fall war, mit solchen Themen in Berührung gekommen bist, war das abschreckend, oder war das so, oh nee, damit kann ich eigentlich ganz gut umgehen?
Nee, das war nicht abschreckend. Ich glaube, ich bin da einfach so neugierig reingegangen, habe das einfach gemacht und habe das am Anfang auch gar nicht, glaube ich, habe das erstmal auch gar nicht so gut gemacht, sondern wir sind da so reingestolpert. Aber dadurch, dass es eben so ein sehr informelles Business war, ne, also wir haben irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 10, 11, manchmal um 12 angefangen zu arbeiten und dann eben bis abends um 12 durchgearbeitet, und alles nur Musiker, und selbst die Vertriebler waren Musiker, war das nicht so, ja, wie ging das? Also ich muss das irgendwann lernen. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, die Leute haben ganz andere Ansprüche an dich auf einmal. Und das musste ich lernen, damit umzugehen. Die habe ich am Anfang, glaube ich, erstmal nicht gut erfüllt.
Also ein Beispiel dafür?
Wo ist das am meisten gekommen? Das ist am meisten gekommen eigentlich im Thema Delegat und Abgeben, wo wir eben schon mal waren. Da bin ich zum allerersten Mal als Unternehmer wirklich an eine ganz harte Grenze geknallt. Als ich nämlich gemerkt habe, wenn du Leuten sagst, dass sie etwas tun sollen, dann können genau zwei Dinge passieren. Wenn du Glück hast, tun sie es nicht, aber du findest es scheiße. Und noch schlimmer ist, sie tun, was du gesagt hast, und du kommst nicht ans Ziel. So, was tust du? Du beschreibst immer eine gewünschte Wirkung mit einer vermuteten Ursache. Kommst den Leuten aber immer nur mit der vermuteten Ursache. Und egal, wie sie es tun, ob sie es tun oder nicht, es kommt nicht so raus, wie du willst. Und du bist im Prinzip total hilflos. Mhm. Du bist absolut hilflos, handlungsunfähig als Unternehmer. Und bei mir äußert sich das in nackter Aggression. Das heißt, ich glaube, ich war eine Zeit lang so ein richtiges Arschloch. So richtig schlimm. So, ich dachte auch, ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ich dachte, jetzt bin ich Chef, jetzt muss ich mal den Leuten sagen, was sie tun sollen. Und hab mich so ein bisschen wie so eine cholerische Axt im Walde benommen. So, ne, ich weiß auch heute eine andere Kollegin, sie ist heute Chief of Staff bei mir, auch, wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen, unglaublich visionäre Lady, Regina heißt sie, Regina sagte damals, Alter, ich hätte mir nie vorstellen, ich habe mir immer geschworen, dass ich später nicht in so einem Scheißladen arbeite, wie hier, wo ich meinen Werkstudienjob mache. Und irgendwie haben wir die Kurve gekriegt, also sie ist noch da. Mhm. Und, aber ich habe die Kurve gekriegt, nicht sie. Also sie braucht das nicht, sondern ich habe dann irgendwann gemerkt, ich überlege gerade, ich habe irgendwann OKR kennengelernt. Ich bin So 2012, 2013 habe ich angefangen, ein bisschen in die Welt rauszugehen. Gemerkt, so, da wurde mir Aachen irgendwie sehr eng. So, da fing ich an, ein Team zu haben. Ich weiß nicht, da waren vielleicht schon 5, 6 Leute. Und wir fingen vor allem an, dass dieses Voice-Over-Business lief. Und wir fingen an, richtig gute Kunden zu kriegen. Ich weiß nicht, wir hatten auf einmal einen Etat-Deal mit Nivea. So als kleine Freakbude aus Aachen. Das war total geil. Und da habe ich angefangen, ein bisschen in die Welt zu gehen. Wir sind viel auf Konferenzen gegangen und sowas. Und habe das immer weiter kultiviert. Ich habe, weiß nicht, ich glaube, ich war auf der Next Conference ganz viel, mit denen ich heute auch noch viel mache. Und das ging dann so weit, dass ich irgendwann merkte, wir werden größer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du mal wirklich groß werden. Und habe ich angefangen, Leute einzustellen, die aus großen Läden kamen. Habe ich mir gedacht, okay, ich komme hier jetzt nicht weiter, das Ding muss irgendwie größer werden. Holst du dir mal jemand aus dem 1000-Mann-Laden? Und dann habe ich eben jemanden eingestellt aus dem 1000-Mann-Laden, habe gesagt, mach hier mal so in so eine Art COO Rolle mit Finance und so, und habe gesagt, jetzt mach mal hier gleich Schiff, so, das Ding mal richtig. Und die hat das gemacht. Und es waren die Geister, die ich rief. Ich merkte, oh, weil das willst du ja alles gar nicht. Das ist ja der Horror. So, das wurde total hierarchisch auf einmal. Auf einmal hatten die Leute irgendwelche total weirden Jobtitel. Und dann habe ich OKR kennengelernt. Und ich wurde eben immer bossiger, weil ich eben immer mehr gesagt habe. Also wir wurden so ein richtig klassisch hierarchisches, top-down getriebenes Unternehmen. Aber wenn du top-down bist in Change-Prozessen, ist das eine ziemlich scheiße Idee. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Weil du immer Hypothesen aufstellst, die, wenn du sie ausführst, schon nicht mehr gelten. Und damals habe ich, das war so zu derselben Zeit, als ich anfing mit den KI-Themen, was ich eben erzählt habe, so Singularity University gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Mhm. Nee.
Das ist so ein amerikanischer Think Tank, gegründet von Ray Kurzweil, der wiederum AI-Chef von Google ist, so ein Typ, 70 Jahre alt, kümmert sich um das Thema wirklich Weirdos. Das ist kurz vor Sekte. Das ist ein Think Tank, der praktisch damals so Business immer, das war 3 Tage Druckbetankung. Ne? Jede Stunde ein Weltklasse-Mensch zu einem Thema wie KI, Cybersecurity, whatever. Naja, und unter anderem ging es auch um Work Culture damals schon da. Also das war so sehr Silicon Valley driven, und da habe ich OKR kennengelernt.
Was ist das? Vielleicht nochmal der Vollständigkeit.
OKR steht für Objective und Key Results, und OKR ist vielleicht auch, du hast eben nach Büchern gefragt. Ich glaube, für jeden, der in so einer Position hängt, Measure What Matters von John Doerr. Ein ganz spannendes Buch. OKR ist eine Art und Weise, sich zu organisieren in der Firma und sich zu alignen. Und die Idee ist, wie dieses Buch von John Doerr, Measure What Matters, dass man sozusagen sich vor Augen hält, wo will ich eigentlich hin? Und das Spannende ist, was du bei OKR machst, ist, dass du aufhörst, dich anhand rationaler Business-Ziele zu bewerten, sondern dir Ziele in die Zukunft setzt und misst, wie du auf dem Weg dahin performst. Und zwar auf eine ganz spannende Art und Weise, nämlich so eine sehr achtsame Art und Weise, wo du die Beobachtung, wo du stehst, und die Bewertung, ob das okay ist, voneinander trennst. Das heißt, du fängst nicht mehr an, mit einem Sales-Team zu sagen, so Leute, 10% mehr Umsatz diesen Monat, gibt wohl keine neuen Stellen. Weil dann fangen Leute an, einfach beschissene Prozesse weiter beschissen zu machen, dann bleiben sie alle ein bisschen länger und sind irgendwann ausgebrannt und haben keinen Bock. Wenn du OKR machst, dann denkst du, okay Leute, Umsatz verdoppeln, gleiches Team. So, also gleiche Ressourcen. Und dann sagen Leute so, sag mal, spinnst du? Das geht doch gar nicht. Dann sagst du, ja doch, muss gehen. Und dann, nee, geht nicht. Sagst du, ja doch, aber was? Und irgendwann fallen so Sätze wie, ja, aber dann müssten wir ja.
Mhm.
Und dann hast du die To-Do-Liste, was du tun musst. Und dieses aber dann müssten wir ja, ist deine Action-List, die du abarbeitest, und dann kommst du da an.
Das klingt spannend.
Und das ist total spannend. Das heißt, du setzt dir einen Moonshot-Goal, eine Objective. Ja, die kann voll Purpose sein, die kann aber auch ganz profan sein. Also wir haben ganz oft so, es kann so ein Sales-Team kann make money like shit als Objective haben.
Mhm.
Und dann kommt eine ganz spannende Frage. Wenn ich dich frage, was bedeutet money like shit für dich? Dann ist das vielleicht was anderes als für mich. Und dann ist das vielleicht was ganz anderes als für einen Azubi im ersten Lehrjahr. Weißt du, der Azubi im ersten Lehrjahr sagt, oh, Alter, 10.000 Euro. Und dann sagst du, ja, 10.000 Euro im Quartal, dann sind wir hier sehr schnell dicht. So, vielleicht am Tag, oder überleg mal so in so Sachen. Und das heißt, du definierst ein großes Ziel, ja, wo du hin willst, Weiß ich nicht. Und du musst eben, also so keine Ahnung, so Ziele, an denen du arbeitest, ist, weiß ich nicht, Build the Mensch Machine Human Cyborg. Kann ein Ziel sein. Ist eins meiner großen OKRs. Und dann sagst du dir, woran merke ich, dass ich da bin? Und dann fängst du an zu sagen, okay, diese Key Results, das sind ganz smarte, quantifizierbare Sachen, die eintreten. Im Sales kannst du sagen, okay, wenn ich so und so viel Umsatz gemacht habe, wenn ich so und so viel Pipeline habe, wenn ich so und so viel Bestandskunden habe und meine Conversion Rate so und so viel Prozent beträgt, dann bin ich episch. Mhm. So. Und das ist ein bisschen wie so eine latente Variable, die in sich gar nicht fassbar ist, aber durch Aufteilung in ganz viele kleine Subdinger auf einmal greifbar wird. Und dann halten dich die Unmachbarkeit deines großen Ziels nicht davon ab, dir dieses Ziel zu setzen. Weil du fängst zum Beispiel an zu sagen, okay, ich muss das Erreichen dieser Ziele, darf ich niemals an Gehälter koppeln. Ja, sonst wird ja jeder Innovationswunsch zu einer Gehaltsverhandlung. So, und auf einmal fangen Leute an, sich nicht zu trauen, innovativ zu denken, weil sie denken, scheiße, wenn ich fehle, kriege ich keinen Bonus. So, das heißt, du fängst an, solche Sachen zu machen, voneinander völlig abzutrennen. Und du fängst an zu sagen, ich habe dieses Ziel und ich will dahin. Und mir ist völlig klar, dass ich das in diesem Quartal nicht schaffe. Aber das ändert nichts, dass ich dahin will. Also messe ich, wie weit ich dahin komme. Und wenn ich eben nur zu 7% da bin, dann muss ich im Quartal weiterarbeiten. Und dann kann ich das Ziel hinterfragen oder nicht. Aber eines unserer großen Ziele war eben damals, dass wir sozusagen eine komplette automatisierte Audio-Cloud oder wie auch immer bauen, wo wir eben uns als Ziel gesetzt haben, wir müssen es schaffen, das, was wir von Hand machen, zu algorithmisieren. Und das Ziel haben wir uns gesetzt und nicht erreicht. Und haben es behalten und weiter dran gearbeitet. Und wieder nicht erreicht. Aber wir haben beobachtet, dass wir nicht da sind. Aber haben bewertet, oh, gute Fortschritte gemacht. So, und das ist die Magic von OKR.
Okay. Also das ist, mir kommt das von irgendwo, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext kommt mir das bekannt vor, aber ich werde mich damit mal auseinandersetzen. Das klingt sehr aufschlussreich, ehrlich gesagt. Gibt es Momente auf deinem neuen Lebenspfad als OKR-Unternehmer, wo so dein alter Ehrgeiz wieder durchgekommen ist, wo du gesagt hast, oh nee, das war ich mal, das ist jetzt nicht mehr?
Oh, das ist immer wieder. Also Ehrgeiz ist ja auch nicht falsch. Ich versuche nur heute den Ehrgeiz besser zu steuern.
Wie machst du das?
Indem ich den eher in Visionen stecke und weniger, also und ganz ehrlich, ganz häufig packt er mich auch noch. Das ist ein Daily Struggle zu sehen, ey, lass die Finger weg, das kann jemand anders besser als du. Das ist schon ein Daily Struggle. Aber es ist normal, das gehört dazu. Ich habe irgendwann, was eben ein ganz wichtiger Einschnitt in meinem Leben auch war, ich habe irgendwann auch in dieser Arschlochphase einen richtig heftigen Breakdown gehabt. So mit 5 Tage Krankenhaus, sofort Stroke Unit und frag mich nicht was, alle möglichen Verdacht auf Schlaganfälle, frag mich nicht was. So, ne? Und hab einfach darüber erst gemerkt, was für ein Arschloch. Ich war auch zu mir selber so ein Arschloch, wie zu allen anderen. Und hab, ne, wer war dann drin und keiner was gefunden. Dann war ich irgendwann bei so einem ganz alten Neurologen, der guckte mich an und sagt so, haben Sie Stress? Ich so, nee, nicht wirklich. Ich meine, ich habe einen spannenden Job. Erzählen Sie mal. Er so, Sie haben Stress. Und er so, das ist totaler Quatsch hier. Sie haben kein körperliches Problem, Sie haben ein Stressproblem. Und da habe ich für mich total das Thema Achtsamkeit entdeckt. Zuhören. Was so ein Labersack wie mir echt schwer fällt. Oder schwer viel. Also mittlerweile versuche ich sehr, 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 sehr zu leben und gewinne immer. Also es ist immer sehr belohnt, wenn es mir gelingt. Und dieses Zuhören und dieses erstmal völlig wertfrei gucken, was geht hier gerade, um danach zu bewerten, das ist eine unfassbar wichtige Geschichte, die mir auch in solchen Sachen hilft. Also ich kann mittlerweile relativ guten Schritt zurückgehen und sagen, Alter, was machst du für ein Bullshit gerade? Hm. Das ist totaler Quatsch. So, und der größte Daily Struggle, den ich habe, dass mich irgendein kleines Side-Project intellektuell total reizt und ich einfach voll Bock habe, mich da rein zu diven und das Problem zu lösen, weil es vielleicht neuer Input ist.
Naja, das ist, da kommt wieder dieses Neue durch.
Da, ne? Kommt die wieder Neugier. Was. Ja, das habe ich ganz oft.
Wie, was ich mich eben schon gefragt habe, wenn du Also es resoniert mit mir, wenn ich jemanden davon erzählen höre, dass er so, dass er neugierig ist. Ja, also ich glaube, diesen Herzschlag trage ich auch in mir. Wie trennst du Neugierde von Naivität?
Gar nicht. Gelingt mir mal, gelingt mir nicht. Ich trenne das nicht. Ich bin völlig distanzlos, was das angeht. Die Dinge liegen nah beieinander. Und das eine, weiß ich nicht, das eine bedingt einander. Naivität ist ein wertender Begriff für etwas, was eigentlich völlig wertfrei ist. Weil Naivität ist ja erstmal auch eine Sache von Unvoreingenommenheit. So. Und ich sag mal so, mit dem Lebensmotto, die anderen haben auch keine Ahnung, ist eine gewisse Naivitätsanteil vorprogrammiert. Ja. Ne? Also das gehört schon dazu, aber es ist, das ist, wie es ist. Also ich bin ja ein Feature-Set, dass es nur ein Paket gibt. Muss ich auch für mich klarkommen. Und das ist ein Vorteil und das ist ein Nachteil. Aber auch da hilft mir OKR wieder, weil ich mir diese Goals setze, weil ich für mich gelernt habe, zu jeder Zeit zu definieren, wo will ich eigentlich hin? Und ein Check-in machen kann und mich fragen kann, okay, ist das gerade etwas, was mich zu diesem Ziel bringt, ja oder nein? Und deshalb ist OKR so geil. Ne? Und es ist für noch eine andere Sache unfassbar geil, weil du auf einmal Bottom-up-Thinking arbeitest. Weil es ist nicht nur so, dass ich diese Ziele habe, sondern jeder in der Company hat ein Ziel. Aber der Trick ist, nicht ich sag, du machst das, sondern die Leute sagen von sich, okay, ich trage zu dem Ziel bei. Das heißt, du machst das so 50-50 ungefähr, dass du die Bottom-up, Top, ein paar Top-down hast du immer, keine Ahnung, du brauchst einen gewissen Umsatz, sonst läuft der Laden nicht. Das macht sicherlich Sinn, da Top-down zu machen. Aber du hast eben ganz viel Platz für Bottom-up-Geschichten und du kannst ganz frei denken. Und du kannst vor allem jedes Gehirn so verwenden, wie es gewachsen ist, weil du den Leuten sagst, hey, vielleicht weißt du besser als ich, wie wir an das Ziel kommen, aber mein Job ist die Zieldefinition und nicht das Definieren der Aktionen. Und genauso wie das anderen hilft, vielleicht zu verstehen, was ich will, hilft es mir selber auch zu verstehen. Und ich muss mich dann manchmal fragen, okay, von all den 70 Dingen, die ich heute tun könnte, welche drei bringen mich denn am ehesten oder welche drei haben das höchste Potenzial, ein Key Result, an dem ich gerade drehen will, zu drehen? Und das ändert sich als Unternehmer ja auch manchmal täglich, ne? Also wenn du sowas wie auf einmal Corona hast,
klar,
das ist eine deftige Aufgabe.
Ja. Jetzt würde mich nur noch interessieren, wie Jay-Z seine Firmen managt. Das wäre übrigens etwas, was du ihn fragen könntest, wenn du ihn mal an einer Bar triffst.
Ja. Wie managt er seine Firmen? Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Ich glaube, der hat einen unfassbaren Wille zu gewinnen. Einen unfassbaren Willen zu gewinnen. Und der guidet ihn, dieses Ziel zu gewinnen. Mit einer Smartness und Cleverness. Der ist eben smart und ambitioniert zusammen.
Alex, lass uns mit Blick auf die Uhr doch so langsam, aber sicher zum Abschluss kommen. Ja, wir haben ja mittlerweile so einige Themen hier natürlich nur angeschnitten. Jedes Thema wäre sicherlich wert, ein ausführliches Abendessen damit zu verbringen. Ich würde gern zum Abschluss zu meiner Standardrubrik der Halbsätze kommen. Das heißt, ich lese dir einen Satz vor und du beendest ihn spontan.
Okay.
Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Ganz in meinem Element bin ich, wenn ich in meiner Rolle als exekutionsbehinderter Visionär meine Weltverschwörungspläne bauen kann.
Meine Definition von Karriere ist?
Ich habe keine.
Ich bin ein Andersmacher, weil?
Die anderen auch keine Ahnung haben.
Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
Oh, spannende Frage. Ja? Du kannst eben, wo du sagtest, hey, manche Leute haben ihren Vater oder so im Vorbild. Ich würde meinem Opa mütterlicherseits den Andersmacher Award verleihen. Pass auf, total crazy Story. Ich habe ihn kennengelernt, Baujahr 1897. So, das heißt, der hat noch, den gab es, bevor es das erste Auto gab. Und mein Opa kommt aus Breslau, Schlesien damals, und kommt aus einem unfassbar stinkereichen Haushalt. Also so stinke scheißreich, dass jedes Kind seine eigenen Hausangestellten hatte, die nur für das eine Kind zuständig waren. So, das ist das Environment, aus dem mein Opa kommt. Und die haben ihre Kohle mit Gaslaternen gemacht. So Straßenbeleuchtung. Und irgendwann kam die totale Arschkarte für die, weil es kam der elektrische Strom. So, kein Mensch brauchte mehr eine Gasstraßenlaterne. Und dann haben die ihr komplettes Imperium geswitcht in eine Parfümerie-Imperium. So, haben das geswitcht und haben ein tierisch spannendes Business hochgezogen. Ich glaube, in den 20ern wird das so gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau. Also, was heißt, ich war ja nicht da. Ja, aber da haben sie dieses Business hochgezogen. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und meine Großeltern waren Flüchtlinge. Ne? Meine Mutter ist Baujahr 41. Die war dann auch schon auf der Welt. Und dann sind meine Großeltern geflüchtet und haben alles Hab und Gut, was sie jemals besessen haben, verloren. Und mein Opa war den Rest seines Lebens Hausmeister.
Krass.
Und es ist der zufriedenste Mensch, den ich jemals in meinem Leben begegnet bin. Das ist ein Change Manager. Und der kriegt einen Andersmacher Award.
Krass, ja. Wie erklärst du dir, dass er diese Zufriedenheit in sich getragen hat?
Meine Eltern, meine Großeltern, was mir sehr schwer zu verstehen, weil ich bin der ungläubigste Mensch auf dem Planeten, die waren sehr gläubig. Die hatten was, ich sag mal so, die hatten was, an das sie geglaubt haben. Für sie war das der christliche Glauben. Mir ist eben so eine Religiosität relativ fern. Ne, also ich finde Religion als soziologisches Vehikel spannend. Ich erzähle immer, meine Company ist eine Religion. Mhm. Ne? Also ich versuche meine Firma wie eine Religion zu führen. Aber für mich ist die Definition von Religion ist so alle Mann auf ein gemeinsames Ziel, unabhängige Entscheidung anhand gemeinsamer Werte auf ein geteiltes Ziel. So, das ist Religion. Das ist ganz spannend. Meine Großeltern hatten eben ihren Glauben und das ist deshalb total geil.
Mhm. Ja, das.
Und sich und den vielleicht haben, ich habe mit ihnen nie drüber geredet. Ne? Also wie gesagt, ich war, weiß ich nicht, 10 oder 12, als mein Opa gestorben ist. Sprich, war jetzt nicht in einem Alter mit ihm, wo man solche Gespräche geführt hätte. Ich würde sie ihn heute fragen. Ich würde sie ihn total gerne fragen. Aber ich glaube, dass sie einfach auch durch die ganze Flucht gemerkt haben, dass es irgendwie scheißegal ist, Dinge zu verlieren, solange man sich als Familie und seine Geliebten nicht verliert.
Ja, ja, bevor wir jetzt als nächstes Thema über Glaube und Religion sprechen, also ich bin Pfarrerssohn und habe durchaus so den einen oder anderen Berührungspunkt mit den Themengebieten, biegen wir aber ab und nehmen die Ausfahrt. Alex, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich habe das Gefühl, mich mit dir einige Stunden länger noch unterhalten zu können. Das ist immer ein schönes Gefühl nach solch einem Podcast-Gespräch und möchte dir hier aus Düsseldorf nach Aachen ein ganz herzliches Dankeschön senden.
Ich danke dir, das war ein ganz großer Spaß und du warst ein toller Gastgeber. Dankeschön, hab mich sehr wohl gefühlt.